Untersuchungen haben gezeigt, dass 75% der Einwohner Großbritanniens, die überwiegend als ungläubig und nicht religiös gelten, mindestens einmal pro Woche beten. Ich weiß nicht, was das für Gebete sind, aber ich weiß noch, wie ich selbst gebetet habe, bevor ich Christ wurde. Ich benutzte im Wesentlichen zwei Arten von Gebet. Das erste Gebet war so eine Art Formel. Meine Großmutter hatte es mir beigebracht, als ich 3 oder 4 Jahre alt war. Es lautete ungefähr so: Lieber Gott, segne Mama und Papa und Elizabeth Ann und Bernma und Onkel L und Tante Lell und Oma und alle anderen Verwandten und Freunde. Und mach mich zu einem braven Jungen. Amen. Dieses Gebet habe ich jeden Abend vor dem Schlafen gebetet. Ich weiß nicht genau bis wann, wahrscheinlich bis in meine Teenagerjahre. Im Grunde war es eine abergläubische Angelegenheit. Ich hatte irgendwie Angst, dass etwas Schlimmes passieren würde, wenn ich dieses Gebet nicht sprach. Die zweite Sorte von Gebet war das, was man Krisengebet nennen könnte. Wenn alles andere fehlgeschlagen war, versuchte ich es mit Beten. Ich habe einmal von einem Atheisten gehört, der das auch so machte. Eines Tages stürzte er von einer Klippe und konnte sich gerade noch an einem Grasbüschel festklammern. Als er da hing und nach unten blickte, sah er 50 Meter tiefer in die Felsen. Dazwischen gab es nichts mehr. Obwohl er Atheist war, rief er: Oh Gott, wenn du da oben bist, hilf mir! Und zu seiner völligen Verblüffung hörte er eine tiefe Stimme, die sagte: Ich bin hier. Lass das Grasbüschel los und vertraue mir. Er dachte kurz darüber nach, blickte dann nach oben und rief: Gibt es noch jemand anderen da oben? Das war die Sorte von Gebet, die ich betete, bevor ich Christ wurde. Aber wie sieht das Gebet eines Christen aus? Das christliche Gebet ist die wichtigste Aktivität unseres Lebens. Denn durch das Gebet gestalten wir unsere Beziehung zu Gott. Lassen Sie uns Epheser Kapitel 2, Vers 18 lesen. Darin finden wir folgende Beschreibung des Gebets. Durch ihn, das heißt durch Jesus Christus, haben wir beide, Juden und Nichtjuden, in dem einen Geist Zugang zum Vater. Die drei Personen der Trinität sind hier angesprochen: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Zunächst erklärt dieser Vers, dass sich unsere Gebete an den Vater richten. Jesus lehrte uns, zu unserem Vater im Himmel zu beten. In dieser kleinen Formulierung, unser Vater im Himmel, ist das enthalten, was die Theologen als die Transzendenz und Immanenz Gottes bezeichnen. Erstens, Gott ist transzendent. Er befindet sich außerhalb unserer menschlichen Erfahrung. Er steht weit darüber. Er ist der Schöpfer des Universums. Vor einiger Zeit las ich etwas über die Raumsonde Voyager 2, die am 20. August 1977 gestartet worden war, um Informationen über unser äußeres Planetensystem zu sammeln und an die Erde zu funken. Diese Sonde ist schneller als eine Gewehrkugel unterwegs, nämlich mit 150.000 Stundenkilometern. Bei dieser Geschwindigkeit erreichte sie 12 Jahre später den Planeten Neptun, der 4.345 Millionen Kilometer von der Erde entfernt ist. Unsere Sonne ist einer von 100.000 Millionen Sternen in unserer Galaxie. Und unsere Galaxie ist eine von annähernd 100.000 Millionen Galaxien. Und so ganz nebenbei bemerkt das Buch Genesis, dass Gott auch die Sterne erschaffen hat. Einfach so. Billionen und Aberbillionen von Sternen. Andrew Murray sagte einmal: Die Macht des Gebets hängt fast völlig davon ab, inwieweit wir verstehen, mit wem wir da reden. Gott ist transzendent. Und er ist zugleich immanent. Er ist unser Vater im Himmel. Jesus lehrte uns, Gott mit einem aramäischen Wort anzureden, das nur schwer zu übersetzen ist. Abba. Abba bedeutet so viel wie Papa, lieber Vater. Dieses Wort drückt die größtmögliche Intimität zu unserem Vater aus. Gott ist also transzendent, aber er ist auch immanent. Er befindet sich genau hier. Wir können heute Abend mit ihm reden. Wenn wir zum Vater beten, so geschieht das durch den Sohn. Durch ihn, durch Jesus Christus. Durch ihn haben wir das Recht, uns an den Schöpfer des Universums zu wenden. Wir kommen zu ihm durch Jesus. Ich hörte von einem Vorfall während des amerikanischen Bürgerkriegs. Ein Soldat hatte die Erlaubnis bekommen, den Präsidenten persönlich um die Entlassung aus dem Militärdienst zu bitten, weil es in seiner Familie zu einer Tragödie gekommen war. Als er zum Weißen Haus kam, um den Präsidenten zu sprechen, wurde er abgewiesen. Er war am Boden zerstört. So ging er weg und setzte sich in einen Park. Da kam ein kleiner Junge vorbei. Er merkte, wie unglücklich der Mann aussah, ging zu ihm hin und sprach ihn an. Der Soldat schüttete dem Jungen sein ganzes Herz aus. Als der Junge die Geschichte gehört hatte, sagte er zu dem Soldaten, komm mit. Der Soldat folgte dem Jungen und sie gingen einen Umweg zur Rückseite des Weißen Hauses. Der Junge ging an den Wachen vorbei, sogar an Generälen und hochrangigen Regierungsbeamten und betrat das eigentliche Weiße Haus. Dann kam sie zum Büro des Präsidenten und er trat ohne anzuklopfen ein. Abraham Lincoln stand dort gerade im Gespräch mit seinem Außenminister. Als er den Jungen kommen sah, unterbrach er das Gespräch und fragte, Todd, was kann ich für dich tun? Und der Junge antwortete, Papa, der Soldat hier braucht deine Hilfe. Der Soldat hatte durch den Sohn Zugang zum Präsidenten bekommen. Paulus sagt in diesem Vers, dass wir Zugang haben durch ihn. Durch den Sohn Gottes haben wir Zugang zum Vater. Es ist nicht unser Recht. Wir dürfen es durch den Sohn tun. In einem Geist. Die ganze Trinität ist hier involviert. Der Heilige Geist kommt, um in uns zu leben. Erinnern Sie sich an das Bild, mit dem wir uns in der dritten Woche beschäftigt haben, der anklopfende Jesus. Wenn wir ihn hereinlassen, kommt sein Geist und wohnt in uns. Manche sagen, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Genau das sagt auch die Bibel. Wir wissen nicht, wie wir richtig beten sollen. Aber der Geist hilft uns in unserer Schwachheit. Deshalb ist das zentrale Thema des Wochenendes auch so aufregend. Wir werden uns mit dem persönlichen Wirken des Heiligen Geistes beschäftigen. Gott, der zu uns kommt, um in uns zu leben. Darum geht es also beim Gebet. Wir beten zum Vater durch den Sohn in einem Geist. Die zweite Frage lautet, warum sollen wir beten? Lassen Sie uns Matthäus Kapitel 6, Vers 6 lesen. Jesus nennt uns Gründe für das Gebet. Er sagt, du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Zunächst fällt auf, dass Jesus sagt, wenn du betest. Er setzte voraus, dass wir beten. Wir lesen in den Evangelien, dass Jesus selbst oft das Gebet suchte, entweder allein oder mit einer Gruppe von Jüngern. Er stieg oft auf einen Berg, um einen ruhigen Ort zum Beten zu haben. Das ist das Beispiel, das Jesus uns gab. Weiter sagt er in diesem Vers, bete zu deinem Vater. Es geht um eine Beziehung. In jeder Beziehung ist die Kommunikation von entscheidender Bedeutung. Wenn zwei Ehepartner nicht mehr richtig miteinander kommunizieren, wird ihre Beziehung abkühlen. Das Gleiche gilt für das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern. Und es gilt auch für unsere Beziehung zu Gott. Je mehr Zeit wir mit ihm verbringen, im Gebet und beim Lesen der Bibel, wenn er zu uns spricht, wie wir letzte Woche gesehen haben, desto größer ist die Nähe zu Gott, die wir spüren. Und desto intensiver können wir diese Beziehung ausbauen. Der dritte Grund, den wir in diesem Vers sehen, ist die Belohnung des Gebets. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Manche sagen, das klingt ja fast nach Bestechung. Sollen wir wirklich beten, damit wir belohnt werden? Es ist wichtig, zwischen angemessener und unangemessener Belohnung zu unterscheiden. Geld für Sex zum Beispiel ist unangemessen, genau wie Geld für Liebe. Wenn jemand für Geld heiratet, bewerten wir das als Käuflichkeit. Dagegen ist die Ehe eine angemessene Belohnung für die Liebe. Und wenn Sie hart für eine Prüfung arbeiten, ist das Bestehen dieser Prüfung eine angemessene Belohnung für Ihre Mühe. C.S. Lewis hat es so ausgedrückt: Der angemessene Lohn ist nicht der, der zur Tat hinzukommt, sondern der, der als höchste Erfüllung schon in der jeweiligen Tat enthalten ist. Der Lohn des Gebets besteht zuallererst darin, dass wir Gottes Liebe erfahren. Es gibt nichts Größeres, als zu wissen, dass Gott mich liebt und diese Liebe dann wirklich zu erfahren. Im Gebet erleben wir Freude durch die Gegenwart Gottes. Der Psalmist sagt: Vor deinem Angesicht herrscht Freude in Fülle. Viele Menschen sehnen sich nach Freude und Glück. Und der Psalmist sagt, wo wir Freude und Glück finden: in der Gegenwart Gottes. Das gibt Frieden. Paulus schreibt: Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und dann fährt er fort: Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Jesus Christus bewahren. Es ist großartig, zu Gott zu kommen und zu sagen: Herr, ich fühle mich bedrückt durch meine Schuld, meine Angst und meine Sorgen, und ich lege das alles bei dir ab. Dann erleben wir seinen Frieden. Wir bekommen eine neue Sicht. Ich erlebe es immer wieder, wenn ich in die Gegenwart Gottes komme, dass ich die Dinge in einem anderen Licht sehe. Das gilt für Probleme, aber auch für Aufgaben. Und Gott leitet uns. Gebet ist keine Einbahnstraße. Das Gebet läuft in beide Richtungen. Unsere Gedanken und Ideen formen sich während des Gebets und wir können spüren, dass Gott zu uns spricht. Im Gebet stillt Gott auch den spirituellen Durst und Hunger, der in jedem menschlichen Herzen wohnt. Ein Teil der Belohnung des Gebets ist zugleich das Ergebnis. Gott antwortet auf Gebet. Jemand hat einmal an die Times geschrieben: Wenn Gott die Zukunft kennt, dann muss die Zukunft festgelegt sein. Clifford Longley, damals ein katholischer Religionskorrespondent, er war Religionskorrespondent der Times, entgegnete darauf: Wenn Gott in der ewigen Gegenwart lebt, dann hört er alle Gebete gleichzeitig. Deshalb kann er ein Gebet aus der nächsten Woche mit einem Ereignis vor einem Monat zusammenbringen. Ein Gebet, das nach einem Ereignis gesprochen wurde, kann so mit einbezogen und erhört werden, bevor das Ereignis eintritt. Anders ausgedrückt, Gott hat die ganze Ewigkeit zur Verfügung, um das Stoßgebet eines Fahrers, der gegen einen Baum rast, zu erhören. Beten verändert nicht nur uns, sondern auch Situationen. Ich glaube kaum, dass man den christlichen Glauben beweisen kann, indem man eine Reihe von Beispielen für einzelne erhörte Gebete vorlegt. Denn jedes erhörte Gebet könnte auch einfach mit dem Zufall abgetan werden. Aber Gebet hat für mich eine Art Schneeballeffekt. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich als junger Christ etwas über das Gebet gehört hatte. Ich dachte, das probiere ich aus. Ich fing mit etwas ganz Banalem an. Ich musste nach London und die Züge streikten gerade. Ich dachte, nun, ich probiere es jetzt aus. Und ich betete, Herr, bitte gib mir eine Mitfahrgelegenheit nach London. Ein paar Minuten später klopfte es an die Tür und jemand fragte mich, möchtest du zufälligerweise nach London mitkommen? Ich dachte mir, was für ein erstaunlicher Zufall. Und dann sagte ich mir, ich probiere es noch einmal. Ich wusste, dass meine Mutter Schlafprobleme hatte. Ich beschloss, für sie zu beten, ohne ihr davon zu erzählen. Ich betete eine Woche lang für sie. Danach fragte ich sie, wie schläfst du denn so zur Zeit? Sie sagte, es ist erstaunlich. In der letzten Woche habe ich wirklich gut geschlafen. Ich dachte, so, interessant. Ich führe nun seit mehr als 26 Jahren ein kleines Gebetstagebuch, in dem ich Gebete notiere. So kann ich zurückblättern und feststellen, ob die Gebete erhört wurden. Wenn das der Fall ist, mache ich einen kleinen Haken neben das Gebet. Die nächste Frage lautet, erhört Gott unsere Gebete immer? Ich glaube, die Antwort heißt ja, aber wir bekommen nicht immer das, was wir uns wünschen. Gott kann nicht auf eine Art und Weise handeln, die im Widerspruch zu seinem Charakter und zu seinem Wesen steht. Zum Beispiel kann Gott 2 plus 2 nie etwas anderes als 4 sein lassen. Wir können alle mit dem verzweifelten, aber wenig Aussicht auf Erfolg habenden Gebet eines Schuljungen mitfühlen, der betete, bitte Gott, lass Paris die Hauptstadt der Türkei sein. Es gibt aber auch andere Gründe für unerhörtes Gebet. Schuld, die wir nicht bekannt haben, kann wie eine Barriere wirken. Sie trennt uns von Gott, wie wir vor einigen Wochen gesehen haben. Deshalb sagen manche, ich habe versucht zu beten, aber da ist kein Durchkommen. Es kann sein, dass dies an verkehrten Dingen in unserem Leben liegt, für die wir nicht um Vergebung gebeten haben. Wenn wir Gott um Vergebung dafür bitten, verschwindet diese Barriere augenblicklich. Es kann aber auch an Dingen liegen, die wir künftig tun wollen. Der Psalmist sagt, hätte ich Böses im Sinn gehabt, also wenn ich wissentlich etwas Verkehrtes geplant hätte, dann hätte der Herr mich nicht erhört. Oder falsche Motive. Der Apostel Jakobus schreibt, ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in eurer Leidenschaft zu verschwenden. Das klingt, als hätten die Betroffenen für Unsummen von Geld gebetet. Und man kann wohl kaum damit rechnen, dass jedes Gebet für einen neuen Porsche erhört wird. Ein weiterer Grund ist eine falsche Auffassung vom Willen Gottes. Wir beten manchmal für Dinge, die vielleicht nicht gut für uns sind. Nehmen wir an, Sie hätten 2 kleine Kinder im Alter von 5 und 6 Jahren. Sie kommen zu Ihnen und sagen, wir würden so gern mit den Küchenmessern spielen. Wir könnten so schön miteinander kämpfen. Dürfen wir? Sie würden wahrscheinlich antworten, nein, das ist wirklich keine gute Idee. Und dann würden Sie versuchen zu erklären, warum es keine gute Idee ist. Vielleicht würden Sie aber auch das Gefühl haben, dass die Kinder noch zu klein sind, um diese Erklärung zu verstehen. Also sagen Sie einfach, nein. Ich glaube, dass Gott manchmal Nein sagt, weil er uns liebt. Er möchte nicht, dass wir verletzt werden. Manchmal lautet die Antwort vielleicht, warte. Aber sie wird Nein lauten, wenn wir um etwas bitten, das nicht gut ist. John Stott drückte es so aus. Dabei kann die Sache an sich nicht gut sein oder nicht gut für uns oder für andere. Direkt oder indirekt. Kurz oder langfristig. Oft verstehen wir erst später, warum Gott Nein gesagt hat. In Ich selbst habe zweimal Situationen erlebt, bei denen ich gebetet und gebetet und gebetet habe. Die Tür blieb fest verschlossen. In beiden Fällen ging es um meine Arbeit. Ich wollte unbedingt einen bestimmten Job in Verbindung mit der Universität. Aber beide Male blieb die Tür verschlossen. Rückblickend bin ich so dankbar für diese verschlossenen Türen. Ohne sie könnte ich nicht das tun, was ich jetzt tue. Sie wünschen sich vielleicht, dass Gott diese Türen geöffnet hätte. Aber ich liebe das, was ich jetzt mache, und deshalb bin ich so froh, dass Gott jene Gebete nicht erhört hat. Manche sind froh, dass Gott ihre Gebete bezüglich eines bestimmten Ehepartners nicht erhört hat. Ruth Graham, die seit mehr als 50 Jahren glücklich mit Billy Graham verheiratet ist, erzählte einmal, dass sie Gott für manche nicht erhörten Gebete dankbar ist. Hätte Gott anders gehandelt, hätte sie den falschen Mann geheiratet. Mehrmals. Ich glaube, dass wir oft zurückblicken und sagen können, danke Herr, dass du dieses oder jenes Gebet nicht erhört hast. Aber ich glaube auch, dass wir in manchen Fällen nie wissen werden, warum Gott unser Gebet nicht erhört hat. Nicht in diesem Leben. Vor fast 4 Jahren spielte ich Squash mit einem meiner besten Freunde, einem 42-jährigen Vater von 6 Kindern. Er bekam plötzlich während des Spiels einen tödlichen Herzschlag. Ich habe nie heftiger zu Gott geschrien als in diesem Moment. Ich flehte ihn an, meinen Freund wieder gesund zu machen. Ich schrie zu Gott, dass er diesen Infarkt überlebte. Doch Gott erhörte dieses Gebet nicht. Ich weiß nicht, warum er es nicht erhörte. Ich kann mich noch gut an den Morgen nach seinem Tod erinnern. Es war sehr früh und ich konnte nicht mehr schlafen. Ich ging nach draußen und sagte zu Gott, Herr, ich verstehe nicht, warum Mick gestorben ist. Warum? Er war so ein wundervoller Mensch, ein wundervoller Vater, ein wundervoller Ehemann. Nun haben diese Kinder keinen Vater mehr. Ich verstehe das nicht. Ich merkte, dass ich eine Entscheidung treffen musste. Ich hätte sagen können, ich kann jetzt nicht mehr glauben. Aber ich sagte, nein, ich will weiter glauben und an dir festhalten, auch wenn ich das hier nicht begreifen kann. Ich vertraue dir und glaube, dass du einen guten Grund hattest, auch wenn ich diesen Grund in diesem Leben wohl nie erkennen werde. Es kommt also vor, dass Gott unsere Gebete nicht erhört. Aber wenn ich in meinem Gebetskalender die letzten 26 Jahre durchsehe, dann stelle ich fest, dass nur eine verschwindend kleine Anzahl von Gebeten nicht oder noch nicht erhört wurde. Und ich sehe eine riesengroße Liste von Gebeten, die Gott erhört hat. Wie beten wir nun? Es gibt keine festen Regeln, denn es geht ja um eine Beziehung. Und in einer Beziehung gibt es keine festgelegten Regeln, wie man ein Gespräch führt. Wir haben Freiheit und es gibt Raum für Vielfalt. Früher benutzte ich gern die Abkürzung ABBA, A-B-B-A. Anbeten, bekennen, bedanken, Anliegen vorbringen. Mehr darüber finden Sie in der Broschüre Jesus, Jesus. In der letzten Zeit orientiere ich mich mehr an dem Vorbild des Vaterunsers. Das ist das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat. Er sagt in Matthäus, Kapitel 6, Vers 9 bis 13, so sollt ihr beten. Damit gibt er uns ein Modell. Unser Vater im Himmel. Das ist ein guter Einstieg. Es ist wahre Anbetung. Herr, danke, dass du unser Vater bist. Danke, dass wir eine so persönliche Beziehung zu dir, dem Schöpfer des Universums, haben können. Danke für alle Gebete, die du erhört hast. Danke für deinen Sohn Jesus Christus. Danke, dass er für mich gestorben ist. Danke, dass ich deine Vergebung erfahren darf. Danke für deine Gnade, Herr. Ich liebe dich. Das ist eine wundervolle Möglichkeit, den Tag zu beginnen.
Hallowed be your name.
Dein Name werde geheiligt. Für das hebräische Volk war der Name einer Person die Offenbarung ihres Wesens. Wir beten hier darum, dass Gottes Name, sein Charakter, ja er selber in unserer Gesellschaft geehrt wird. Es bricht mir oft das Herz, wenn Gottes Name oder der Name Jesus nicht geehrt wird. Wie oft wird der Name Gottes im Fernsehen oder in Büchern oder Zeitschriften eher als Fluchwort missbraucht? Das ist alles andere als das Ehren des Namens Gottes. Jesus fordert uns auf, betet, dass Gottes Name in eurer Gesellschaft und in eurem Leben geehrt wird. Dein Reich komme. Das bedeutet die Herrschaft Gottes im Leben der Menschen. Ich habe hier eine Statistik darüber, was in Großbritannien täglich passiert. Jeden Tag werden 20 Schulmädchen schwanger. Zwei davon sind jünger als 13 Jahre. 17 Frauen werden vergewaltigt. 520 Ehen werden geschieden. 75 Kinder werden beim Jugendamt registriert. 90 Kinder werden in öffentliche Einrichtungen überwiesen. 280 Kinder laufen von zu Hause oder aus dem Heim weg. Und 150 Menschen werden wegen eines Drogenvergehens vor Gericht verurteilt. Alle 6 Sekunden wird ein Verbrechen begangen. Jede Minute gibt es 2 Einbrüche und werden 3 Autos geknackt. Alle 2 Minuten kommt es zu einer Gewalttat. Alle 2 Minuten ruft jemand bei einer Telefonseelsorge an. Einer von 3 Jugendlichen unter 14 hat regelmäßig Geschlechtsverkehr. Jede Woche stirbt mindestens 1 Obdachloser in London auf der Straße. Die Pornoindustrie macht jährlich über 100 Millionen Pfund Umsatz. Britische Firmen zahlen mehr als 5 Milliarden Pfund jährlich für Schäden infolge von kriminellen Taten. Es gibt 30.000 christliche Pfarrer jeder Art, aber mehr als 80.000 registrierte Hexen und Wahrsager. Dieses Land braucht Jesus und seine Herrschaft, damit Menschen zu Christus kommen, geheilt und befreit werden. Ich habe von einer jungen Mutter namens Monika gehört, die für ihren Sohn, einen rebellischen Teenager, betete. Er war faul. Er klaute, log und betrog. Seine Mutter war ganz verzweifelt. Sie betete und betete. Doch sein Leben wurde immer schlimmer. Er hatte eine sehr lockere Moral, ging mit jeder Frau ins Bett und hatte ein Kind mit einer Frau, mit der er nicht verheiratet war. Seine Mutter betete immer weiter, doch nichts schien sich zu ändern. Ihr Sohn ließ sich sogar auf unheimliche kultische Praktiken ein. Doch sie betete weiter, immer das gleiche Gebet: Dein Reich komme in sein Leben. Sie betete 9 Jahre lang. Und eines Tages hatte sie eine Vision. Wie in einem Traum sah sie das Gesicht ihres Sohnes, das durch Jesus Christus völlig verwandelt war. Er strahlte so lebendig voll Heiligen Geistes. Das ermutigte sie, weiter für ihn zu beten. Nach 9 Jahren, im Alter von 28 Jahren, gab ihr Sohn dann sein Leben Jesus Christus. Später wurde er ordiniert, wurde sogar Bischof, und vielleicht ist er sogar einer der größten Theologen überhaupt in der Geschichte des Christentums geworden. Sein Name ist Augustinus. Er bekehrte sich im Jahr 386. Augustinus führte seine Bekehrung stets auf die Gebete seiner Mutter zurück. Ihre Gebete veränderten buchstäblich den Lauf der Geschichte. Wir beten nicht nur für einzelne Menschen, sondern für unsere Gesellschaft, damit Gottes Herrschaft im Leben der Einzelnen anbricht und damit unsere Gesellschaft verwandelt wird. Wir beten für Frieden, Gerechtigkeit und Mitleid. Wir beten für die Einsamen, Unglücklichen und Verlorenen. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Das hat nichts mit Resignation zu tun. Es ist vielmehr das Loslassen einer Last. Dann kann ich sagen, Herr, ich weiß nicht, was in dieser Situation das Richtige ist, aber dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe in meinem Leben. Ich liebe den Rat in Psalm 37, wo es heißt: Befiehl dem Herrn deinen Weg. Machen Sie sich Sorgen um Ihren Arbeitsplatz? Machen Sie sich Sorgen wegen einer Beziehung? Befiehl dem Herrn deinen Weg. Vertraue ihm und er wird handeln. Das bringt Freiheit. Herr, ich befehle dir diese Situation an. Ich vertraue dir und ich warte auf dein Handeln. Unser tägliches Brot gib uns heute. Gott ist auch an den kleinen Dingen interessiert. Nichts ist zu klein für ihn. Manch einer sagt ja vielleicht, du belästigst Gott mit solchem Kleinkram. Aber nichts ist zu klein. Ich erinnere mich an eine Frau, die zum Alpha-Kurs kam und dort in der Kleingruppe beim Abendessen darüber sprach, wie es ihr so ging. Jemand fragte sie, wie läuft ihr Geschäft? Und sie antwortete, ich habe eine schwere Woche hinter mir. Am Ende der Gruppe gab es eine Gebetszeit und jemand schlug vor, sollen wir für ihr Geschäft beten? Sie antwortete, für mein Geschäft? Ich weiß nicht, ob man für so etwas beten darf. Aber man kann für alles beten. Alles, was Ihnen Sorge bereitet, ist groß genug, um dafür zu beten. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Mit anderen Worten, vergib uns, was wir falsch gemacht haben, so wie wir denen vergeben, die uns etwas angetan haben. Es ist interessant, dass diese beiden Aspekte zusammengehören. Vergebung empfangen und selber vergeben ist ein guter Kreislauf. Man kann sich die Vergebung nicht verdienen. Aber wenn man Gottes Vergebung erfahren hat, ist das so großartig, dass man sagt, Herr, wenn du mir all das vergeben kannst, dann kann auch ich jedem vergeben. Ich möchte so gern jedem anderen vergeben. Und Jesus sagt, daraus ergibt sich ein tugendhafter Kreislauf. Warum müssen wir um Vergebung bitten? Als wir uns mit dem Kreuz beschäftigt haben, haben wir gesehen, wie Jesus für uns starb und damit alles, was wir je an Schlechtem getan haben und tun werden, am Kreuz bezahlt hat. Warum also müssen wir weiterhin um Vergebung bitten? Im Johannesevangelium, Kapitel 13, wird eine Szene beschrieben, die dies sehr gut veranschaulicht. Jesus wäscht die Füße seiner Jünger. Als er zu Petrus kommt, wehrt dieser ab. Das Waschen der Füße war schließlich die Arbeit eines Dieners. Petrus sagte, nein, Herr, tu das nicht. Und Jesus antwortete ihm, wenn ich dir nicht die Füße wasche, hast du keinen Anteil an mir. Darauf meinte Petrus, nun, wenn das so ist, dann wasche mich ganz. Und Jesus sagt, nein, ich muss nicht deinen ganzen Körper waschen. Wenn jemand gebadet hat, müssen nur seine Füße wieder gewaschen werden. Das bedeutet, wenn Sie zu Jesus kommen und ein Gebet sprechen, wie einige von Ihnen das nach der zweiten oder dritten Woche vielleicht getan haben, dann erhalten Sie vollständige Vergebung. Man braucht nicht wieder von vorn zu beginnen. Doch während wir durchs Leben gehen, werden wir beschmutzt. Entweder durch Sünden, die wir begehen, oder einfach durch die Tatsache, dass wir uns in einer Welt befinden, die nicht mit Gottes Willen übereinstimmt. Wir müssen täglich zum Herrn kommen und sagen, vergib mir, was ich falsch gemacht habe. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gott führt uns natürlich nicht in Versuchung, aber er hat es in der Hand, wie sehr wir der Versuchung ausgesetzt sind. Wir alle haben unsere Schwachstellen, Ängstlichkeit, egoistische Ambitionen, Habgier, Stolz, sinnliche Begierde, Klatschen oder Zynismus. So beten wir, Herr, du kennst meine Schwächen, bitte bewahre mich. Und dann können wir die notwendigen praktischen Schritte tun. Wann sollen wir beten? Paulus schreibt, hört nicht auf zu beten, betet bei allen Gelegenheiten im Geist. Man muss nicht in ein bestimmtes Gebäude gehen, um zu beten. Man kann überall beten. Wenn man spazieren geht, wenn man mit dem Bus fährt, in der U-Bahn, wo auch immer. Man braucht da natürlich nicht laut zu beten, aber man kann bei all diesen Gelegenheiten im Herzen beten. In jeder Beziehung, zum Beispiel zwischen Ehepartnern, spricht man ständig miteinander. Man ruft sich an, man unterhält sich. Aber es ist auch gut, bestimmte Zeiten der Kommunikation bewusst zu planen und zu sagen, lass uns diesen Abend miteinander verbringen. Jesus sagt, du aber geh in deine Kammer, wenn du betest, und schließ die Tür zu. Dann bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Ich glaube, es ist gut, eine bestimmte Zeit für das Beten einzuplanen. Letzte Woche habe ich vorgeschlagen, etwa 7 Minuten täglich für das Bibellesen zu reservieren. Sie könnten 5 Minuten für das Beten hinzufügen. Es ist eine Art Gespräch. Gott spricht durch die Bibel zu uns und wir antworten durch das Gebet. Die Bibel fordert uns also auf, ständig zu beten. Allein, aber auch mit anderen. Jesus sagt, dass im gemeinsamen Gebet eine besondere Kraft liegt. Das bedeutet natürlich, laut zu beten, denn sonst kann die andere Person nicht Amen zu unserem Gebet sagen. Das ist übrigens wirklich schwer. Wir werden das später in einigen Gruppen tun. Einige werden vielleicht sagen, wir fühlen uns noch nicht bereit, laut zu beten. Das ist in Ordnung, man sollte sich Zeit lassen. Andere werden vielleicht sagen, okay, wir werden das jetzt mal probieren. Ich kann nur sagen, dass es eine wunderbare Erfahrung ist, obwohl es natürlich auch einiges an Mut braucht. Ich erinnere mich noch gut daran, wie ich zum ersten Mal vor anderen laut betete. Damals war ich seit rund 2 Wochen Christ. Ich fuhr mit meinen engsten Freunden Nikki und Silla Lee in Urlaub. Silla schlug vor, dass wir zusammen beten sollten. Das taten wir dann auch. Jeder von uns sprach ein ganz kurzes Gebet. Ich glaube, insgesamt hat das eigentliche Beten 1 Minute gedauert. Aber es gab lange Pausen zwischen den Gebeten. Als ich vom Gebet aufstand, war mein T-Shirt klatschnass. Ich war so nervös. Das Ganze passierte vor meinen beiden engsten Freunden. Ich weiß also, dass es nicht immer einfach ist, mit anderen zu beten, aber es ist wundervoll. Und ich möchte Sie ermutigen, diese Erfahrung in den kleinen Gruppen zu beginnen. Das Herzstück des christlichen Glaubens ist die Beziehung zu Gott. Deshalb ist das Gebet so aufregend. Vor einigen Jahren predigte ich hier am Sonntagabend. Später am gleichen Abend rief mich ein Mann an, der sagte, ich war heute Abend im Gottesdienst, könnte ich Sie treffen? Ich sagte, klar, wir können uns morgen zum Mittagessen treffen. Wir trafen uns am nächsten Tag und er erzählte mir seine Geschichte. Er hieß James Wynn und war Schauspieler gewesen. In der Serie Grange Hill hatte er 5 Jahre lang den Englischlehrer gespielt. Er war sehr erfolgreich in seinem Job und wurde anschließend Direktor der BBC. Er sieht sehr gut aus, hat viel Charme und eine Menge Geld. Damals war er ziemlich berühmt. Dann erzählte er mir, was passiert war. Er hatte eine 10 Jahre jüngere, sehr schöne Frau geheiratet. Nach 3 Jahren Ehe verließ sie ihn eines Tages. Das war 1 Jahr zuvor passiert. Er sagte, ich fühle mich so verletzt. Ich kann ihr einfach nicht vergeben. Wir gingen nach dem Essen hierher in die Kirche zurück und setzten uns in einen der unteren Räume. Er sprach ein Gebet, in dem er sein Leben Jesus Christus übergab. Er bekannte ihm die verkehrten Dinge in seinem Leben und dankte ihm dafür, dass er für ihn gestorben war. Er bat ihn, in sein Leben zu kommen. Und er empfing Gottes Vergebung. Nun war er selbst zum Vergeben bereit. Zugleich fühlte er den intensiven Wunsch, seine Ehe zu retten. Er versuchte wieder Kontakt mit seiner Frau aufzunehmen. Sie hatte aber inzwischen schon jemand anderen kennengelernt. Sie und ihr neuer Freund hatten zusammen in Oxford ein Haus gekauft und sie war nicht im geringsten an ihm interessiert. Ja, sie wollte nicht einmal mehr etwas von ihm hören. Sie ließ den gesamten Briefwechsel über ihren Anwalt laufen. Also fragte ich ihn, James, würde es dir etwas ausmachen, wenn ich ihr schreibe? Der Name seiner Frau ist Anna, und ich schrieb ihr über ihren Anwalt, würden Sie sich mit uns treffen? Zu meinem Erstaunen rief Anna mich an und sagte, sie würde kommen. Dann erschien sie eines Tages bei uns zu Hause. Sie war wirklich liebenswert, und meine Frau Pippa und ich verbrachten etwa 1 Stunde mit ihr. Wir sagten ihr, James hat sich verändert. Er ist wirklich traurig über vieles, was in ihrer Ehe vorgefallen ist. Er würde sie so gern treffen, vielleicht nur für 1/2 Stunde, um sie um Entschuldigung zu bitten. Dann könnten sie selbst sehen, wie sehr er sich verändert hat. Sie sagte, ich werde darüber nachdenken. Zwei Tage später bekam ich einen Brief von ihr. Sie schrieb: Ich habe nachgedacht. Ich habe beschlossen, dass ich James nie wiedersehen möchte. James war daraufhin völlig am Boden zerstört. Doch er betete immer weiter. Anna wollte die Scheidung und leitete entsprechende Schritte ein. Dann kam der Augenblick, in dem James entscheiden musste, ob er die Papiere für ein vorläufiges Scheidungsurteil unterzeichnen oder dagegen angehen wollte. Er zog sich 2 oder 3 Tage zum Fasten und Beten zurück und bat Gott, ihm zu zeigen, was er tun sollte. Dabei spürte er, dass er Anna ihre Freiheit geben sollte. Und er tat es. Der Fall nahm weiter seinen Lauf. Die ganze Zeit über betete er. Und auch wir beteten: Bitte, Herr. Dann führte Billy Graham eine Evangelisationsveranstaltung in London durch. James schickte Anna 2 Eintrittskarten für die Veranstaltung. Es war ihm wichtiger, dass sie Jesus Christus kennenlernte, als dass ihre Ehe wiederhergestellt würde. So schickte er nicht nur ihr, sondern auch ihrem Freund eine Einladung für Billy Graham. Sie sandten ihm die Karten zurück und sagten, sie könnten nicht kommen. Billy Graham blieb überraschend noch einen weiteren Abend in Wembley. James versuchte es noch einmal und schickte ihnen wieder 2 Karten für den letzten Abend. Am Mittwoch war das vorläufige Scheidungsurteil durchgekommen. Anna fühlte dadurch vermutlich eine gewisse Sicherheit und rief am Donnerstag an, dass sie kommen würde. Sie sagte: Ja, ich komme. Kommst du mit? Mein Freund kann nicht mitkommen, aber vielleicht möchtest du ja mit mir hingehen. Und James sagte zu. Sie gingen also gemeinsam am Samstagabend nach Wembley. Am nächsten Morgen sollte ich die Predigt in der Gemeinde halten. Ich saß in der ersten Reihe und schaute mich kurz vor der Predigt noch einmal um. Da sah ich die beiden zur Tür hereinkommen, James und Anna. Ich hatte sie nie zuvor zusammen gesehen. Ich brannte darauf zu erfahren, was am Vorabend passiert war. Doch fragen mochte ich sie nicht. Anna und James setzten sich übrigens genau neben mich. Ich wollte unbedingt wissen, was los war, traute mich aber nicht so direkt zu fragen. Nun wusste ich, dass es am Abend vorher heftig geregnet hatte und fragte Anna: Sind Sie gestern Abend nass geworden? Sie sagte: Allerdings, es hat in Strömen gegossen. Später erfuhr ich, was geschehen war. Billy Graham stellte nach seinem Vortrag die Frage: Gibt es jemand, der nach vorn kommen und sein Leben Jesus Christus übergeben möchte? Und Anna rannte nach vorne. Eine der Seelsorgerinnen fragte sie, die sie vorher gesehen hatte: Sind Sie mit einem Bekannten gekommen? Sie sagte: Ja. Ist Ihr Bekannter Christ? Ja, das ist er. Na wunderbar, dann holen Sie ihn doch. Oh, ich denke, das wäre ziemlich unangemessen. Darauf fragte die Seelsorgerin: Wer ist denn Ihr Bekannter? Darauf Anna: Es ist mein Mann. Großartig, warum holen Sie ihn dann nicht? Nein, Sie verstehen das nicht. Ich habe ihn 2,5 Jahre nicht mehr gesehen. Da brach die Seelsorgerin in Tränen aus. Anna spürte sofort, dass sie zu James zurückgehen sollte. An jenem Sonntag kamen sie nach dem Gottesdienst mit uns zum Mittagessen. Es war ein wundervoller Moment. Anna beschloss, zu James zurückzukehren. Weil es aber schon ein vorläufiges Scheidungsurteil gegeben hatte, mussten sie gemeinsam zum Gericht gehen und seine Aufhebung beantragen. Sonst wäre die Scheidung nach 6 Wochen vollzogen gewesen. Als sie zum Richter kamen, erzählten sie ihm die ganze Geschichte. Und der Richter meinte: Das ist erstaunlich. Den ganzen Tag sitze ich hier und höre furchtbare Geschichten und jetzt sowas. Und dem Gerichtsdiener liefen die Tränen herunter. Am folgenden Morgen holte ich mir mein Gebetstagebuch, blätterte zurück und konnte viele Haken eintragen. An all den Stellen, wo ich gebetet hatte, dass die beiden wieder zusammenkommen würden. An diesem Tag lautete meine Eintragung: Herr, ich preise dich für gestern, den besten Tag, an den ich mich erinnern kann. Danke für deine Größe, deine Macht und deine Liebe. Danke, dass Anna Wynn zu Billy Graham gegangen ist. Danke, dass sie dem Aufruf Folge leistete. Danke, dass sie den Abend mit James verbrachte. Danke, dass sie nach St. Paul's kam. Danke, dass sie das Gebet gesprochen hat. Danke, dass sie beschlossen hat, zu James zurückzukehren. Danke, dass sie und James nachher zum Mittagessen kamen. Danke für die Freude, die beiden wieder zusammenzusehen. Danke, dass du ein Gott bist, der Gebete erhört. Herr, ich liebe dich so sehr. Ich gebe mich dir neu hin. Ich will dir von ganzem Herzen dienen, mein ganzes Leben lang. Ist irgendetwas für den Herrn unmöglich? Lassen Sie uns beten. Vater, wir danken dir heute dafür, dass für dich nichts unmöglich ist. Danke, dass du ein Gott bist, der uns hört und auf unsere Gebete antwortet. Ich bitte dich, Herr, dass jeder von uns auf seine Weise und in seiner speziellen Lebenssituation eine wachsende Nähe zu dir erfährt und die Freude erlebt, dein Wirken zu sehen.
You at work.
In Jesu Namen.
In Jesus' name.
Amen.
Amen.
Diese Sendung zeichnet nicht den Alpha-Kurs in seiner Gesamtheit nach. Das Schauen der gesamten Kursteile im Fernsehen ist nicht vergleichbar mit dem Besuch eines Alpha-Kurses bei Ihnen vor Ort. Alpha-Kurse werden heute in Tausenden von Gemeinden in Deutschland und weltweit angeboten. Details über Kurse in Ihrer Nähe finden Sie unter www.alphakurs.de